Rom, am 15. März des Jahres 44 vor Christus. Am Vormittag wird Gaius Julius Caesar eigentlich bei einer wichtigen Senatssitzung erwartet. Aber nach dem Aufstehen fühlt sich der römische Herrscher nicht gut. Er überlegt, ob er sich wirklich auf den Weg zum Senat machen soll.
Er hat dann opfern lassen, so wie man das in Rom eben machte, Vorzeichen eingeholt. Die Vorzeichen waren auch nicht gut. Seine Frau hatte in der Nacht vorher einen schrecklichen Albtraum gehabt.
Der Historiker Michael Sommer von der Uni Oldenburg hat diesen Tag genau erforscht.
Also alles das sprach irgendwie dagegen, dass das so ein richtig guter Tag werden würde. Und deswegen hat er erstmal beschlossen, zu Hause zu bleiben.
Dann aber wird Caesar von einem seiner besten Freunde besucht. Decimus Brutus. Dieser versucht ihn zu überreden, sich doch auf den Weg zu machen. Er werde im Senat erwartet und müsse unbedingt erscheinen.
Was Caesar nicht wusste in dem Moment, Decimus Brutus war zwar sein Freund, aber er war auch einer der Mitverschwörer. Das waren 60 Senatoren, die Caesar ans Leben wollten und die alle schon im Senat auf ihn mit gezückten Dolchen warteten.
Lange hat es eine Art Rotationsprinzip an der Spitze der Römischen Republik gegeben. Das hieß, unterschiedliche Senatoren konnten abwechselnd regieren. Zu Beginn des Jahres 44 vor Christus jedoch hat sich Caesar eigenmächtig zum Alleinherrscher ausrufen lassen. Er verfügt jetzt über eine riesige Machtfülle.
Und spätestens da wussten die Senatoren, was die Stunde geschlagen hatte. Der Mann würde eben nicht mehr von dieser Macht lassen.
Deshalb wird Caesar den 15. März im Jahr 44 vor Christus nicht überleben. Sein Tod gilt bis heute als Musterbeispiel für einen Tyrannenmord. Die Tötung eines unrechtmäßigen Herrschers. Eines machthungrigen Herrschers, dem das Wohl des Volkes nicht an erster Stelle steht. Gleichzeitig ist der Tyrannenmord seit jeher heftig umstritten. Ist er wirklich zu rechtfertigen? Unzählige Historikerinnen, Juristen, Schriftsteller, aber auch Theologen oder Philosophinnen haben sich mit dem Tod von Caesar, aber auch Attentatsversuchen etwa auf Adolf Hitler, beschäftigt. Davon wird später noch die Rede sein. Mit einem Tyrannenmord sind komplexe Fragen verbunden. Darf man das? Einen Menschen, einen Tyrannen umbringen, um ein Volk vermeintlich zu retten? Was macht einen Tyrannen überhaupt aus? Sind vielleicht doch noch andere Wege als ein Mord denkbar? Und wann ist Widerstand nicht nur erlaubt, sondern wird vielleicht sogar zur Pflicht? Zurück zum Morgen des 15. März 44 vor Christus. Decimus Brutus redet energisch auf Caesar ein und hat Erfolg. Dieser lässt sich in einer Sänfte zum Senat tragen. Caesar will sich gerade auf dem Stuhl auf einem Podium setzen.
Und dann kam das Zeichen einer der Verschworenen, der zerrte so ein bisschen an seiner Toga, so wie durch Zufall. Und dann stürzten plötzlich die Senatoren da auch schon auf ihn zu. Über 20 Dolchstiche haben Caesar getroffen. Angeblich soll nur ein einziger tödlich gewesen sein, aber das reichte ja. Also Caesar war tot.
Die Verschwörer wähnen sich am Ziel. Caesar ist beseitigt. Und da, wo bisher diese gigantische Machtfülle gewesen war, ist plötzlich ein Vakuum. Mitten im Herzen der Römischen Republik. Und das soll noch eine Rolle spielen. Doch erstmal feiern die Senatoren. Angeblich soll einer der Verschwörer damals Sic Semper Tyrannis gerufen haben. Frei übersetzt, so möge es allen Tyrannen ergehen. Aber was macht einen Tyrannen genau aus?
Es ist eine sehr herausfordernde Grenzziehung, die man da leisten muss. Begriffsfindung, die letztendlich die komplette Ideen- und Geistesgeschichte von den Anfängen prägt und begleitet.
Alexander Merkel ist Professor für theologische Ethik an der Uni Hildesheim. Er hat sich intensiv mit dem Tyrannenmord aus moralischer Perspektive beschäftigt.
Denn natürlich nicht jeder schlechte und vor allem nicht jeder subjektiv von einzelnen Menschen als schlecht empfundene Herrscher ist per se ein Tyrann und auch der Schaden ist ein großer Begriff.
Dennoch gibt es zentrale Merkmale einer tyrannischen Herrschaft. Formuliert hat sie der griechische Philosoph Aristoteles bereits im 4. Jahrhundert vor Christus, also schon lange vor Caesar.
Man beruft sich in der Philosophie, auch in der Theologie heute sehr gerne immer noch auf Aristoteles, dass eben der Tyrann keiner Rechenschaft unterliege, schreibt Aristoteles, dass er über alle regiert und dann eben zum, und das scheint mir besonders wichtig, zum eigenen, ausschließlich zum eigenen Vorteil und auf der anderen Seite eben zum Schaden des Gemeinwesens. Vielleicht nochmal weiter hilfreich, dass keiner der sozusagen untergebenen, tyrannisierten Menschen freiwillig gehorcht. Und ein letzter Punkt, dass ein Tyrann eben die Herrschaft ja gewaltsam an sich gerissen hat, zumindest nicht legitim.
Zentraler Punkt ist also, dass ein Tyrann sein Volk unterdrückt und das oft mit Gewalt. Legt man diese Kriterien auf Caesar an, so ist das Fazit von Historiker Michael Sommer eindeutig.
Das Volk hat unter Caesar ganz sicher nichts zu leiden gehabt. Im Gegenteil, deren Heilserwartungen projizierten sich regelrecht auf Caesar. Die erwarteten von ihm die Lösung ihrer Probleme.
Caesar, das betont Michael Sommer, hatte ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Besonders für die der Soldaten, aber auch von anderen Bevölkerungsgruppen.
Damit war eigentlich dann schon mal klar, in der Sicht der Öffentlichkeit war das dann kein legitimer Tyrannenmord, sondern das war eigentlich ein feiger Mordanschlag.
Wann aber ist ein Tyrannenmord legitim? Kann er je legitim sein? Im Christentum, das sich dann im Laufe der Zeit mehr und mehr ausbreitet, ist die Antwort eindeutig. Du sollst nicht töten, heißt es im 5. Gebot. Und im Neuen Testament heißt es im Römerbrief:
Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt.
Wer sich einer Obrigkeit widersetzt, der stellt sich diesem Verständnis nach gegen die Ordnung Gottes. Aber diese überlieferten Texte können nicht eins zu eins als moralischer Kompass gesehen werden. Davon geht auch, selbst im 13. Jahrhundert, wo noch die Ständeordnung etabliert war, Thomas von Aquin aus. Der Theologe und Philosoph ist einer der ersten bedeutenden Denker, die sich systematischer mit dem Gedanken an Widerstand befassen.
Thomas von Aquin ist eine ganz bedeutende Autorität im Kontext der scholastischen Theologie, aber auch darüber hinaus, weil er eben sehr stark beispielsweise den Aristoteles rezipiert und dann eben besonders wirkmächtig für die weitere Ideengeschichte wird.
Schlussendlich erkennt Thomas von Aquin sehr wohl an, dass es Situationen geben könnte, in denen man sich einem verbrecherischen Herrscher widersetzen darf. Ja, das kann sogar geboten sein, wenn das Leid zu groß ist. Gleichzeitig warnt er davor, zu schnell zu handeln.
Er sagt eben, nee, es ist nicht ganz auszuschließen, dass es moralisch vertretbar sein kann, einen Tyrannen zu töten. Wir müssen aber immer gucken, was sind die Folgen.
Denn danach geht das Leben für die Untertanen weiter und wird nicht automatisch besser. Konkret schreibt Aquin in seinem staatsphilosophischen Werk über die Herrschaft der Fürsten: Das Volk soll sich nicht
durch Unternehmungen gegen den Tyrannen in Gefahren verwickeln, die noch weit schwerwiegender sind als die Tyrannei selbst.
Um zu verstehen, wie zentral dieser Gedanke ist, nochmal zum Tod Caesars. Unabhängig davon, ob der Mord gerechtfertigt war, ob er also ein Tyrann war oder nicht. Die große Hoffnung der Verschwörer war ja, dass nach Caesars Beseitigung Jubel ausbrechen würde und anschließend die Republik wiederhergestellt werden würde.
Der Plan ist aber gründlich schiefgegangen.
Was der Historiker Michael Sommer hier andeutet, ist, dass nach Caesars Ermordung ein Bürgerkrieg ausbricht. Und in diesem allgemeinen Chaos wird die Republik nicht gerettet, sondern sie geht endgültig unter. Das römische Kaiserreich entsteht. Und damit eine dauerhafte Ein-Personen-Herrschaft, also das, was die Verschwörer ja eigentlich hatten verhindern wollen.
Cicero hat deswegen den Caesar-Mördern auch vorgeworfen, sie hätten zwar mit dem Mut von Männern, aber mit dem Verstand von Kindern gehandelt. Das ist eigentlich genau die richtige Analyse. Die haben sich schlicht und einfach keine Gedanken gemacht, was machen wir, wenn das jetzt nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, der Optimismus, dass man, wenn man jetzt den einen Mann, diesen Diktator los ist, dass dann alles wieder so ist wie früher. Ich meine, der Gedanke ist ja schon irgendwie schräg. Das klappt ja eigentlich nie. Man kann nie das Rad der Geschichte zurückdrehen. Und statt das Rad der Geschichte zurückzudrehen, haben sie eigentlich das nochmal richtig angestoßen und haben den Gang der Dinge enorm beschleunigt.
In den folgenden Jahrhunderten bauen zahlreiche andere Theoretiker auf der Haltung von Thomas von Aquin auf. Immanuel Kant zum Beispiel sieht im 18. Jahrhundert ein Widerstandsrecht sogar kritisch. Er befürchtete, dass dies leicht missbraucht werden könnte. Etwa wenn Einzelne es als Vorwand benutzen, um sich gegen den Staat und damit gegen die gesamte Gesellschaft aufzulehnen. Andere Staatstheoretiker sahen Menschen sehr wohl im Recht, sich Obrigkeiten zu widersetzen. Der Wegbereiter des Liberalismus, John Locke, vertrat im 17. Jahrhundert die Idee eines Gesellschaftsvertrages. Der Staat garantiert Sicherheit, dafür verpflichten sich Bürgerinnen und Bürger, dessen Regeln zu gehorchen. Wenn eine Regierung allerdings Gewalt gegen das Volk anwendet, so Locke, dann sei der Vertrag aufgekündigt und Widerstand werde möglich. Eine ganz ähnliche Richtung vertrat im 18. Jahrhundert Montesquieu.
Wenn ein Fürst nicht mehr das Glück seiner Untertanen im Sinn hat, sondern sie unterdrücken und vernichten will, dann ist die Grundlage des Gehorsams dahin.
Schreibt er in den persischen Briefen im Jahr 1721. Auch an den Theatern wird der Tyrannenmord als Motiv immer wieder aufgegriffen. Shakespeare zum Beispiel schreibt »The Tragedy of Julius Caesar«. Dabei lässt er bewusst offen, ob der Mord gerechtfertigt war oder nicht. Friedrich Schiller hingegen bezieht eindeutig Position. Am deutlichsten wohl in Wilhelm Tell, Anfang des 19. Jahrhunderts. Darin geht es um den Freiheitskampf der Schweizer gegen die gewaltsame Fremdherrschaft der Habsburger. Wilhelm Tell tötet einen Landvogt und löst damit den Volksaufstand aus.
Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht, wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden. Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder.
Wilhelm Tell ist bis heute ein sehr populäres Werk. Besonders geliebt wurde das Stück von Adolf Hitler. Er sah im Freiheitskämpfer Wilhelm Tell ein Vorbild als Führerfigur. In seinem Buch Mein Kampf finden sich etliche Hinweise auf Schillers Drama. Wilhelm Tell wird überall im nationalsozialistischen Deutschland regelmäßig gespielt und zahlreiche Schulbücher nehmen Bezug darauf. 1941 ändert sich das.
Der Führer wünscht, dass Schillers Schauspiel Wilhelm Tell nicht mehr aufgeführt wird und in der Schule nicht mehr behandelt wird.
So verfügt es im Juni 1941 Adolf Hitler in einer streng vertraulichen Anweisung an den Reichspropagandaminister Goebbels. Hitler ist klar geworden, dass in Wilhelm Tell der Tyrannenmord glorifiziert wird. Er fürchtet, dass Schillers Stück auch als Ansporn für den Widerstand gegen ihn dienen könnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Adolf Hitler bereits das Attentat von Georg Elser überlebt. Dieser hatte bereits 2 Jahre zuvor versucht, Hitler mit einer Bombe im Münchner Bürgerbräukeller zu töten. Während Elser als Einzelperson handelte, schließen sich damals andere zu einer Widerstandsgruppe zusammen. Kopf dieser Verschwörer ist der Wehrmachtsoffizier Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er wird 1944 versuchen, Hitler zu ermorden. Sophie von Bechtolsheim hat die Tat als Historikerin detailliert erforscht. Denn sie ist Teil ihrer eigenen Familiengeschichte. Stauffenberg ist der Großvater von Sophie von Bechtolsheim. Zunächst war er allerdings kein entschiedener Gegner Adolf Hitlers und des Nationalsozialismus, sagt von Bechtolsheim. Je länger aber die Herrschaft der Nationalsozialisten dauert, desto kritischer wird Stauffenberg.
Das ist ihm erst wohl so richtig im Krieg klar geworden, welcher Art das Menschenbild ist und dass es eben nicht eine Entgleisung ist von Dingen, die nicht unter Kontrolle sind, sondern dass es im Grunde systemisch ist. Und als er das verstanden hat, war ihm klar, da muss sozusagen die Wurzel dieses Übels bekämpft werden. Und es war ihm auch klar, dass nur eine Änderung der Umstände möglich ist durch den Tod Hitlers.
Stauffenberg hat sich dabei wahrscheinlich auch intensiv mit der Frage des Tyrannenmordes auseinandergesetzt. Davon geht seine Enkelin Sophie von Bechtolsheim aus.
Er hat sich wohl mit Thomas von Aquin beschäftigt. Auf seinem Schreibtisch lagen wohl Schriften von Thomas von Aquin, das ist überliefert.
Auch innerhalb der Widerständler wird abgewogen, ob ein Tyrannenmord im Falle Hitlers legitim ist. Dieser erfüllt zwar alle Kriterien eines Tyrannen nach Aristoteles, dazu gehören ja eine Herrschaft zum Schaden des Gemeinwesens, gewaltsame Unterdrückung und keine demokratische Legitimierung. Dennoch zögern einige.
Und es gab auch Leute aus dem Widerstand, die potenziell am Widerstand hätten sich beteiligen können, die ganz klar gesagt haben, das lehnen sie aus christlicher Grundüberzeugung ab. Sozusagen ein Gewaltverbrechen, dass man einen Gewalttäter mit Gewalt sozusagen hindert. Dagegen hat sich eben ganz klar Bonhoeffer ausgesprochen, der gesagt hat, das ist legitim.
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, den Sophie von Bechtolsheim hier anspricht, stand in Verbindung mit der Widerstandsgruppe um Stauffenberg. Bonhoeffer hat sich bereits früh mit der Frage auseinandergesetzt, wie Adolf Hitler zu stoppen sein könnte. Er plädierte in einem berühmten Zitat dafür, dem Rat in die Speichen zu fallen. Dies schließt für Dietrich Bonhoeffer den Tyrannenmord mit ein. Die Tötung eines Menschen bedeutet nach seiner Ansicht zweifellos Schuld auf sich zu laden. Noch größer werde die Schuld allerdings, wenn man nicht handle und nicht versuche, sich Krieg und Massenmord entgegenzustellen. Am 20. Juli 1944 entschließt sich Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die Anschlagspläne in die Tat umzusetzen. Er fliegt zu einer Besprechung mit Adolf Hitler ins Führerhauptquartier Wolfschanze, weit östlich von Berlin. Stauffenberg hat in seinem Koffer eine Bombe dabei.
Die Lagebesprechung fand in einer Baracke statt. Es war ein windiger Holzbau und mein Großvater sollte diesen Koffer unter einem Tisch deponieren und dann sehr schnell den Raum verlassen, um so schnell wie möglich nach Berlin zurückzufliegen, weil er eben der Kopf der Verschwörung auch war und dringend in Berlin gebraucht wurde.
Die Verschwörer haben weit über den Tod Hitlers hinaus geplant. Das Ziel ist es, die Entmachtung der nationalsozialistischen Führungselite geordnet voranzutreiben. Anders als es nach der Ermordung Cäsars passiert ist, sollen nach diesem Tyrannenmord Chaos oder Bürgerkrieg vermieden werden. Es gibt aber ein Problem. Die Besprechung mit Hitler wird kurzfristig vorgezogen. Stauffenberg schafft es nicht mehr, den zweiten Zünder scharf zu machen. Und in der Eile gelingt es ihm auch nicht, den Koffer mit der Bombe direkt neben Hitler zu platzieren. Und das hat Folgen. Zwar sterben durch die heftige Explosion 4 Menschen, Hitler aber überlebt. Der Tyrannenmord und alle Pläne zum Umsturz der Nazi-Diktatur sind damit gescheitert. Kurz nach dem Anschlag werden Stauffenberg und mehrere seiner Mitverschwörer überführt und noch in der Nacht in Berlin hingerichtet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Widerständler des 20. Juli zunächst sehr umstritten. Die Deutschen tun sich schwer, den Widerstand gegen Hitler zu würdigen. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich dann jeder und jede schmerzhafte Fragen stellen muss, vermutet Sophie von Bechtolsheim.
Dann landet man immer bei sehr einsamen und sehr individuellen und existenziellen Entscheidungen, die Einzelmenschen getroffen haben, weil sie erkannt haben, wie brutal der Nationalsozialismus, diese nationalsozialistische Herrschaft ist und so weiter und so fort. Das sind ja ganz individuelle Entscheidungen, die einen unglaublichen Mut erfordern.
Das ist die zentrale Frage. Wäre man selbst dazu bereit gewesen, zum Tyrannenmord oder zu kleineren Akten des Widerstands? Es braucht Jahre, bis sich die Perspektive in weiten Teilen der Gesellschaft ändert. Der SPD-Politiker und Mitverfasser des Grundgesetzes, Carlo Schmidt, formuliert beispielsweise im Jahr 1958 bei einem Gedenkakt zum 20. Juli einen regelrechten Appell an die Deutschen.
Der Tyrannenmord ist kein Mord im Sinn der göttlichen Gebote und der Sittenlehre. Weder der Dekalog noch das Sittengesetz verbieten uns, den zu vernichten, der uns mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben bedroht.
Doch die meisten verbrecherischen Regime sind heute so angelegt, dass die Tötung eines Herrschers nichts am System ändert, sondern eine andere Person an der Spitze nachfolgt. Die Alternative zu Tyrannenmorden kann daher nur die Durchsetzung des Rechts, vor allem der Menschenrechte, sein. Davon ist Christoph Safferling überzeugt. Er ist Professor für Völkerrecht an der Uni Erlangen-Nürnberg. Sollte dies innerhalb eines Staates nicht mehr möglich sein, müsse dies auf einer internationalen Ebene geschehen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag sei da ein Anfang.
Da müssen auf jeden Fall die Strukturen dahingehend verbessert werden und dass die Welt deswegen sicherer gemacht wird, dass man eben beispielsweise ein umfassendes Strafjustizsystem etabliert mit einem internationalen Strafgerichtshof, der entsprechend die Power hat, das dann auch durchzusetzen, bevor man hier Tötungen dann legitimiert. Denn wenn man damit anfängt, dann fürchte ich auch, dann ja, ist ja ein gewisser Dammbruch zu befürchten und die Kriterien zwischen Recht und Unrecht geraten in einer Art und Weise ins Schwimmen. Das kann ich nicht unterstützen.
Wenn Tyrannen und ihre Unterstützer nicht getötet, sondern festgenommen und vor Gericht gestellt werden, kann das große Vorteile haben. So zum Beispiel 2001 Slobodan Milosevic in Jugoslawien oder 2003 Saddam Hussein im Irak. Öffentliche Prozesse helfen bei einer geordneten Aufarbeitung und schaffen Transparenz. Auch wenn der juristische Weg komplizierter und teuer ist und dazu noch lange dauert, die Wirkung ist sehr wahrscheinlich nachhaltiger als ein Tyrannenmord. So legitim dieser im Einzelfall auch sein mag.
Über den Tyrannenmord. Linus Lühring. Weitere spannende Audios von Radio Wissen finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel Omas Tasche und das Hitler-Attentat. Eine vierteilige persönliche Recherche. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.